Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, Aktiv Radio Gespräch, Aktiv Radio Interview. Immer mit den absolut spannendsten Gästen. Und ich darf begrüßen einen Jurist, einen Professor von der Universität Bern, einen, der es immer wieder schafft, ganz komplizierte Zusammenhänge auch so zu formulieren. Ich sage es so, dass du und ich das auch verstehen. Und ich denke, die heutige Zeit ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Es sind ganz viele Fragen, die offen sind. Sei das jetzt mit der Europäischen Union, sei das weltweite Fragen, wie sind die Einflüsse der Amerikaner, wenn die sagen, unsere Banken sind böse Banken, sind sie es auch tatsächlich. Eine Credit Suisse, die mit einer UBS fusioniert und irgendwelche Prozesse in den USA muss ausfechten. Also spannende Zeit, aber allenfalls sogar eine teure Zeit, die von Natur könnte werden. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Professor Dr. Peter V. Kuenz von der Universität Bern.
Guten Tag, Herr Sauser. Freut mich, dass ich zum dritten Mal jetzt bereits eingeladen bin.
Herr Kuenz, das ist freut natürlich auch unsererseits genau gleich. Wir tun nicht mehr euch ganz gross vorstellen. Man kennt sie aus Fernsehen, Radio, Zeitungen, auch ARD und ZDF. Alle wollen etwas von Peter V. Kuenz wissen. Und wer von uns ein bisschen mehr wissen will über Peter V. Kuenz, kann bei uns ins Archiv gehen. Einfach beim Lüppeli Kuenz eintragen. Und dann können wir die Interviews, die wir früher gemacht haben, miteinander und man auch ein bisschen mehr über die Person weiss. Professor Kuenz, gehen wir doch gerade in Medias Res. Sie sind an der Universität Bern und eigentlich schon länger an der Universität Bern, wenn Sie schauen, wo Sie angefangen haben an der Uni Bern und die Uni Bern heute anschauen. Was ist passiert? Können Sie sagen, es ist immer noch der gleiche Arbeitgeber, die Studenten sind noch genau gleich, es hat sich überhaupt nichts geändert? Oder ist die Uni Bern heute eine andere?
Es hat sich viel verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat sich viel verändert und vor diesem Hintergrund bin ich nicht ganz unglücklich, dass ich in ein paar Jahren emeritiert bin. Gewisse Sachen sind schön von der Entwicklung her. Die Uni Bern ist die zweitgrößte Universität in der Schweiz, auch die juristische Fakultät ist sehr gross. Das heisst, es ist spannend, wir haben interessante Aufgaben, aber es hat vor allem eine Entwicklung im universitären Umfeld, die sehr belastend ist, unangenehm, viel administrativer Blödsinn. Also wenn ich daran denke, wo ich vor knapp 20 Jahren angefangen habe, habe ich pro Woche vielleicht 3 Stunden müssen so Berichte schreiben, also im Durchschnitt für die Unileitung, weil man einfach ein Institut war. Wenn ich heute anschaue, ist mein Aufwand sicher 1,5 Tage im Minimum. Und die Zeit, die muss ich irgendwann mit reinholen. Das heisst, entweder kann ich weniger forschen und eigentlich bin ich für das angestellt. Oder ich kann mich weniger um Studierende kümmern und für das bin ich auch angestellt. Dafür muss man Berichte erstellen, wo in der Universitätsleitung vermutlich eh niemand lassen. Aber da zusätzlich Bürokratismus die letzten 20 Jahre, das ist ein riesiges Problem und das macht die wissenschaftliche Karriere weniger attraktiv als vor 20 Jahren.
Herr Kuenz, haben Sie es noch nie gewährt? Haben Sie nicht gesagt, ich werde dieses Formular nicht ausfüllen, oder? Und so ein bisschen stempeln und also ein bisschen roten Kopf bekommen?
Wenn Sie mich können, dann wissen Sie, ich tue das nicht nur an, sondern ich mache das. Also ich bin vor ein paar Jahren bin ich ja Dekan gewesen. Der Dekan von der juristischen Fakultät, das ist der Chef. Und dort ist sehr häufig Vorgaben von der Unileitung, wo ich in der Unileitungssitzung immer gesagt habe, liebe Leute, das mache ich nicht. Und ich habe einige Vorgaben von der Unileitung, die ich als überflüssig erachtet habe, schlicht ignoriert mit der Fakultät. Die sind glücklich gewesen. Und 5 Jahre später ist es dann einfach gekommen. Das heisst, meine Nachfolger sind vielleicht ein bisschen zugänglicher, was Überredungen oder Drohungen von der Unileitung.
Formalisierung ist ein Problem überall.
Ja.
Sie sind auch in vielen Verwaltungsräten, Sie haben ganz viel mit der Industrie und dem Gewerbe zu tun. Die leiden alle unter Formalisierung.
Ja. Also völlig. So.
Wie hätte das können passieren?
Ich denke, eines der Grundprobleme, und das ist jetzt vielleicht komisch, dass ich das sage, weil ich arbeite ja beim Staat. Ein Professor ist eigentlich ein Staatsangestellter. Ich bin ein Angestellter vom Kanton Bern. Berner Steuerzahler zahlen meinen Lohn. Und trotzdem muss ich klarerweise sagen, der Staat ist zu gross geworden. Auch noch. Zeigt das bei den Städten, zeigt das bei den Kantonen, zeigt es beim Bund. Dort ist wie ein Eigenläufer in meinen Augen. Also ich kann jetzt da nicht professionell belegen, weil ich das nicht abgeklärt habe. Und für mich ist relativ klar, dass unter anderem auch, weil es immer mehr Teilzeitarbeit gibt, man zum Teil sich muss etwas zum Arbeiten suchen. Also bei der Uni kann ich das sehr genau nachvollziehen. Ich sehe, dass dort zum Teil Vorgaben kommen oder Überlegungen, was man als Institut oder Departement vorlegen muss. Dort geht es vermutlich um Leute, die zu wenig zu tun haben und sagen, das war jetzt noch etwas Spannendes, tun uns das mitteilen. Dann schreiben sie einen Bericht dazu, wo kein Mensch liest. Den Aufwand haben wir. Also im Prinzip die an der Front warten belastet mit überflüssigem Bürokratismus. Und der Hintergrund ist, weil der Staat grösser wird. Und offen gesagt, ich bin immer skeptisch gesehen über Teilzeitarbeit. Es hat auch mit Teilzeitarbeit zu tun, weil die dort zum Teil Probleme schaffen müssen, die ihr braucht, um etwas zu tun haben.
Die Administration Trump in Amerika, zusammen mit dem Elon Musk, hat ja die Idee, dass wir, sagen wir mal, bei 30% von der Verwaltung reduzieren. Es ist auch so, dass in Amerika, in Washington, glaube doppelt so viele Leute pro Kopf arbeiten als in der Schweiz jetzt. Also wir sagen in der Schweiz schon, unsere Verwaltung ist viel zu gross. Aber die Amerikaner haben die auch exorbitant aufgeblasen und wollen jetzt eingreifen. Das heisst eigentlich, Elon Musk sollte man auch noch ein bisschen in die Schweiz holen, dann könnt ihr hier auch noch ein bisschen rübeln.
Ich will jetzt den Herrn Musk nicht unbedingt in die Schweiz, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil erleichternd ist schon lustig, aber er soll das in den USA machen, bei uns nicht. Also ist sicher richtig ganz generell, wenn man immer tut, überprüfen, ob man beispielsweise auch in Tätigkeiten, auch in Ausgaben, die man hat und will, ob die sinnvoll sind. Also das gehört beim Leben dazu, auch bei sich selber, dass man sich hinterfragt und sagt, was will ich, was muss sein, was kann ich darauf verzichten. Das ist in den USA so und das ist auch in der Schweiz so.
Warum? Was haben Sie gegen Herrn Musk? Wäre ja noch cool, wenn wir in die Schweiz kommen und da auch mal ein bisschen rübeln.
Nein, wissen Sie, der Herr Musk, ich kenne ihn nicht persönlich, aber hat Tendenz und wahrscheinlich aus dem Grund funktioniert er auch mit dem Herrn Trump, dass man aus dem Bauch raus mal irgendetwas in die Weltgeschichte rausposaunt, wäre nicht der reichste Mann der Welt, würde belächelt werden. Aber weil er halt einfach faktisch sehr viel Macht hat, muss man ihn zur Kenntnis nehmen. Er hat sicher viele Punkte interessant aufgenommen, insbesondere im Bereich von E-Mobilität. Da muss man sagen, mit Tesla, das ist schon so, ob jetzt die Raketengeschichte so eine grosse Geschichte wird sein, wie man das Gefühl hat. Ich sehe jetzt nicht, dass der Herr Musk und seine Kollegen aus der Tech-Industrie tatsächlich den Mars warten, kolonialisieren. Es ist viel Eigenwerbung in diesem Bereich und ein bisschen Schaumschlägereien und das widerspricht mir wahrscheinlich als typischem Schweizer.
Also so würde ich jetzt gerade schnell bitte eingreifen. Ich meine, die NASA kann keine eigenen Raketen mehr verschicken, ja. Wenn sie es probieren, klappt es nicht. Ja. Die ESA ist etwa gleich weit. Die Russen bringen es noch knapp fertig. Die Chinesen fangen an damit, die Inder auch. Und der Musk ist in Amerika eigentlich der, der mit SpaceX eine Rakete nach der anderen auflässt.
Ja, aber wissen Sie,
ich bin noch nicht ganz fertig, oder? Und nachher hat er einen Starlink mit seiner SpaceX aufgelassen. Das sind aber Tausende von Satelliten, die kommunizieren und zum Beispiel darüber entscheiden, Ukraine oder wo auch immer, kann man überhaupt noch kommunizieren oder nicht. Also da ist es mir nicht mehr einfach so ein bisschen am Belächeln, ein bisschen, oder? Nein, also, schon noch gewaltig, was da fertig gebracht worden ist.
Er hat durchaus, gerade vor allem was die Satellitenthematik anbelangt, die Sie ansprachen, hat er natürlich sehr viel geschaffen. Durch das hat er auch einen riesigen Einfluss. Also er ist nicht nur der reichste Mann, sondern wahrscheinlich auch einer der allerwichtigsten Menschen. Eben kurz oder lang wird man wahrscheinlich bei Föteli sagen, wer ist der komisch kleine Mann dort mit den Perücken ab dem Präsident Musk? Weil der Trump an Bedeutung verliert und der Herr Musk wird daran gewinnen. Ich danke aber, um zurückzukommen auf unser Beispiel, dass er zwar im Bereich von Satelliten heute sehr wichtig ist, weil dort real etwas ist, hingegen Raketen ist Umschlägerei. Wir werden nicht in den nächsten 5 Jahren auf den Mond gehen. Und ich bin überzeugt, ich werde es nicht mehr erleben. Und ich bin doch 99. Ich werde es nicht mehr erleben, dass irgendjemand auf den Mars wird gehen. Auch der Herr Musk wird nicht auf den Mars
gehen. Gut, man soll doch immer ein Ziel haben. Das sollten Sie als Professor ja auch haben. Also gewisse Ziele und Visionen.
Oder? Ich finde das schon gut, aber wissen Sie, wir haben reale Probleme im Leben. Wir wollen ja über das reden. Und da gibt es viele Themen, die einfach, weil sie lustig sind oder die Medienbeschäftigung aufnimmt, wie beispielsweise Annexion von Grönland oder vom Panama-Kanal oder irgendwie Kanadas 51. Staat, dass man über das allein redet, ist Zeitverschwendung. Weil gerade in den USA, die ich relativ gut kenne, weil ich viel dort bin, hat man genügend Probleme. Also ich meine, wenn der Präsident-elect Trump jetzt sagt, was die Ukraine-Krise in einem Tag lösen, dann ist das gut und recht. Aber ganz offen gesagt, mich würde es jetzt als Amerikaner interessieren, wie durch die Opioid-Krise, also die Drogenkrise, die wirklich ein Problem ist in den USA, an die Hand nahm. Oder auch er hat Tendenz, wie auch Politiker wahrscheinlich im Allgemeinen, dass man Themen aufnimmt, wo darüber geredet wird, eben Annexion von Kanada und weiss auch immer nicht was. Aber die Amerikaner haben reale Probleme, soziale Probleme und vor allem die Drogen-Thematik, die beschäftigt die USA, aber halt nicht die grosse Politik und die Medien seit über 10 Jahren.
Genau, wir wollen ja nicht im Glashaus sitzen und Steine werfen, weil dann geht das Glashaus ja kaputt. Gehen wir ein bisschen zurück. Am liebsten reden wir ja eigentlich über Gemeinden und Kantone. Dann sind wir wirklich im eigenen Glashaus hin. Aber tun wir das Glashaus ein bisschen weiter und reden wir über die EU. Mhm. Die Schweiz wett, oder wenigstens ein paar Politiker wetten das, mit der EU einen Rahmenvertrag abschließen. Es gibt ganz viele Leute, die jetzt dem nicht mehr Rahmenvertrag sagen, weil das ist irgendwie beschmutzt, das Wort. Die sagen dem jetzt bilaterale 3. Das klingt jetzt viel, viel, viel besser. Der Rahmenvertrag, bleiben wir halt bei diesem Wording jetzt. Was ist das eigentlich? Ist das wirklich ein Vertrag oder ist das ein Gesetz? Oder was ist das eigentlich?
Also der Rahmenvertrag ist tatsächlich, wenn Sie so wollen, ein Grossvertrag, der die Entwicklung von kleineren Verträgen regelt. Das ist wie bei einem Konzern, die Muttergesellschaft. Das heisst, dort tut man sich überlegen, wie die Schweiz mit der EU zusammenarbeitet und insbesondere, wenn es zu Streitigkeiten kommt, wie man die Streitigkeiten lösen. Das ist der Hintergrund, weil wir haben momentan plus minus etwa 200 Staatsverträge bereits mit der EU. Also es ist nicht so, dass wir da nur ein paar wenig Verträge haben, sondern wir sind extrem stark heute bereits integriert mit der Europäischen Union.
Und wer hat eigentlich die 200 Verträge unterschrieben? Ist das jemals vor das Volk gekommen? Habe ich schon mal abstimmen über einen EU-Vertrag?
Also die wenigsten Verträge kommen vor das Volk.
Warum eigentlich nicht? Gibt es keine rechtliche Basis?
Ja, es gibt eine rechtliche Basis. Das ist Staatsvertragsreferendum nach Bundesverfassung. Und wenn es erforderlich ist, dass es vor das Volk kommt, kommt es vor das Volk. Aber die meisten Themen, die bis jetzt rum sind, hat es genügt, wenn es bis und mit Parlament gegangen ist, ohne Referendum.
Also das Referendum hätte ergriffen werden können?
Nein, meistens nicht.
Oder auch nicht. Also wir Bürger hatten gar kein Recht, einen Einfluss zu nehmen auf diesen Vertrag.
Also, wie gesagt, beim Rahmenvertrag wird dann das genau andere. Der Rahmenvertrag ist tatsächlich in jedem Fall etwas, das der Bundesrat nicht allein abschliessen kann. Viele Staatsverträge kann der Bundesrat allein abschliessen. Und zwar nicht, weil er ein Diktator ist, sondern weil es die Verfassung so vorgesehen.
Und warum der Rahmenvertrag muss er jetzt vor Volk kommen und die anderen Verträge haben nicht müssen kommen?
Weil der Rahmenvertrag so etwas Grundlegendes und Rechtssetzendes ist.
Wer sagt das? Es ist so etwas Grundlegendes. Wer sagt jetzt das?
Ja, das sagt eigentlich jeder, der den Rahmenvertrag plus minus anschaut und die Verfassung kennt. Darum ist es eben so, der Bundesrat tut ihn zuerst paraffieren, dann geht es ins Parlament rein, das wird Ja oder Nein sagen. Wenn es Nein sagt, ist die Sache erledigt. Und wenn es nachher aber Ja sagt, geht es zu einer Volksabstimmung. Und dort ist die grosse Frage momentan, genügt es Volksmehr oder braucht es auch noch ein Standemehr? Aber das Einzige, was sicher ist, der Rahmenvertrag bringt zwar nicht eine Mitgliedschaft von der Schweiz in der EU, aber bindet sie noch mal näher dran als die heutigen bilateralen Verträge. Weil die heutigen bilateralen Verträge, die wir haben mit der EU, das sind einfach Verträge, die miteinander streiten können, entweder in der EU oder in der Schweiz, aber die haben nicht ein Gremium, das beispielsweise bei Streitigkeiten darüber entscheidet. Und dort hat ursprünglich sogar die Schweiz wollen, dass man im Prinzip irgendeinen Mechanismus hat für die Streitschlichtungen. Also der Rahmenvertrag ursprünglich ist die Idee von der Schweiz, nicht von der EU.
Also wir wissen jetzt mal, der Rahmenvertrag, der wird vor das Volk kommen. Also der Bundesrat tut mal darüber reden, schaut jetzt denn das an, wenn das Wording endlich bekannt ist. Er hat ja schon eigentlich das Händchen geschüttelt, Frau von der Leyen, ohne dass er das Wording überhaupt kennt hat. Er hat so da, wie die Sache eigentlich jetzt schon tiptop zu Weg wäre. Dann geht es dann irgendwann ins Parlament. Es gibt auch nur eine sehr kurze Phase, wo man etwas dazu kann sagen zu dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, im Sommer kommt dann das irgendwann.
Also es wird eine Vernehmlassung, auch wie es das immer geht, aber nachher geht es ins Parlament.
Aber die Vernehmlassung wird mega kurz sein und sie geht in die Sommerpause rein, oder? Also
Sie und ich, Herr Sausenwarte, keine Vernehmlassung dort lassen, wo wir überrascht sind, was drin steht. Also im Prinzip, und das ist auch etwas, was ich so ein bisschen unehrlich finde, man weiss doch heute eigentlich bereits bei den meisten Politikern, Bundesrat, National- und Ständeräte, wo sie stehen zu dem Thema. Aus dem Grund, wenn man das zügig durchbringt, ist mir das noch so recht. Was mich interessiert, ist, dass das Volk sich dazu äussern kann. Weil das ist das letzte Mal, wo der Bundesrat die Verhandlungen abgebrochen hat zum Rahmenvertrag. Das Problem war, dass der Bundesrat gesagt hat, es kommt eh nicht durch, darum stoppen wir es. Jetzt ist richtig in meinen Augen, dass der Bundesrat mal abgeschlossen hat Verhandlungen, dass nachher das Parlament sich äußert. Und am Schluss muss die Schweiz sagen, ob sie es will oder nicht.
Wieso ist eigentlich das Recht dort so schwammig? Also man streitet sich jetzt aktuell darüber, ist es eine Abstimmung, die auch Ständemehr braucht, oder braucht es das nicht? Mhm. Und ich persönlich jetzt, ohne die rechtlichen Grundkenntnisse, sage, das ist dermaßen gravierend, was wir hier unterschreiben, dass das demokratische Gefühl gefährdet ist. Also eigentlich kann es sein, dass wir eine Abstimmung machen und die Abstimmung würde dann irgendeinem europäischem Recht widersprechen und dann könnte zuletzt der Europäische Gerichtshof sagen, das könnte gerade noch einmal machen, weil das entspricht nicht dieser ganzen Rahmengeschichte. Und jetzt, wenn so etwas so gravierend vor das Volk kommt, man will Ständemehr verhindern, dann tut man ja die urdemokratische Philosophie von der Schweiz hintergehen. Mhm. Man hat damals 1848 gesagt, wir brauchen einen Ständerat und einen Nationalrat, weil man die Kantone wollte berücksichtigen. Die einen wollten ja nur einen Ständerat, gesagt, die Kantone sind Macht, und die anderen haben gesagt, nein, die Schweizer Mehrheit ist Macht, also ein Nationalrat. Da hat man sich nachher für ein Zweikammersystem entschieden. Und eigentlich hat man gesehen, das funktioniert eigentlich seit vielen, vielen Jahren stabil und wunderbar. Und das Gleiche gilt jetzt für das Volk, dass die kleinen Kantone könnten ja bei dieser Abstimmung zum Rahmenabkommen gerade alle daheim bleiben. Da könnten nämlich Zürich, Basel, Bern und so weiter, Genf vielleicht noch, könnten abstimmen und sagen, wenn die Ständemehr nicht stattfindet, dann lassen wir nur die Grossen abstimmen. Das kann es doch einfach nicht sein.
Wissen Sie, Herr Sauser, ich bin, wie soll ich sagen, als nach meinem eigenen Verständnis Urdemokrat immer sehr Verstand in mir gesehen. Darum finde ich so eine der überflüssigeren Diskussionen, die man auch etwa seit 30 Jahren, auch 5 Jahren führt, ob man Stand in mir aufheben will oder nicht. Also das wird sicher nicht kommen. Aber es ist eine andere Frage, ob es jetzt im konkreten Fall trifft oder nicht. Und ich kann nachvollziehen, was Sie empfinden. Rein vom Bauchgefühl her muss ich auch sagen, das ist doch so grundlegend. So grundlegende Themen müssen möglichst demokratisch abgesichert sein. Und darum gehört es auch dazu. Aber jetzt als Jus-Professor muss ich sagen, weder das Bauchgefühl von Herrn Sauser noch von Herrn Kuhn sind maßgeblich, sondern die Bundesverfassung. Und das Problem ist wieder da, was ich vorher gesagt habe, das Staatsvertragsreferendum. Es geht nicht um eine Änderung von der Bundesverfassung, dann bräuchte sie Ständemehr, sondern es geht eben um einen Staatsvertrag. Und dort haben wir eine Regelung in der Bundesverfassung. Und die Regelung ist offen. Also wenn Sie es anschauen, ich habe es jetzt noch nicht vertieft angeschaut, aber wenn ich schaue, was Völkerrechtler sagen, dann muss ich tatsächlich sagen, gewisse Fragen sind klar geregelt, dort brauchen sie Ständemehr. Beispielsweise, wenn sie Mitglied warten in einer internationalen Organisation wie Europäische Union. Wenn man Mitglied warten will, bräuchten sie Volks- und Ständemehr. Aber wenn es ein normaler Staatsvertrag ist, habe ich vorher ausgeführt, braucht es das nicht. Und jetzt ist die Frage, was ist es? Wir haben schlicht und ergreifend eine Lücke dort drin. Und vor ein paar Jahren hat man schon mal über das diskutiert im Parlament. Man hat gesagt, können wir sie schliessen oder nicht. Wir haben es nicht geschlossen. Das heisst, heute, lange Rede, kurzer Sinn, weiss man zumindest juristisch nicht, ob es es braucht oder nicht. Darum ist ein politischer Entscheid.
Also wir wissen immer sicher, dass die Befürworter von diesem Rahmenabkommen das befürchten, dass das Ständemeer aktiviert werden und dass das ganze Bach abgeht wegen dem Ständemeer. Also darum probiert man das zu verhindern. Wir haben jetzt eine Initiative, die kommen sollte. Das ist die Kompass Europa-Initiative, die genau im Prinzip die Lücke füllen will, die sagt, völkerrechtliche Verträge sind am Ständemeer zu unterstellen. Also das wäre eine saubere Geschichte. Jetzt müssen wir es aber rein zeitlich anschauen. Die Abstimmung zum Rahmenvertrag wird vermutlich 2028 kommen. Also da können wir noch weit, da geht noch viel Wasser der Rhein ab und Taren ab und Drohnen ab und überall. Mhm. Und wir müssen überhaupt noch erinnern an das Rahmenabkommen 2028, ist dann eine andere Frage. Am China scheinen Politiker das Ding wirklich als heissen Herdöpfel anzuschauen und sagen, wir tun es irgendwann in ein Jahr rausschieben, wo ich schon lange ein Politiker bin, 2028. Und das Kompass Europa wird allenfalls noch weiter rausgestüdelt, oder? Dass das nachher nachkommt, das ist doch, ich sage es jetzt einfach so, das ist doch eine Verarschung vom Schweizer Volk.
So. Nein, das sehe ich jetzt definitiv nicht so, weil jede Initiative, auch Kompass, muss einen gewissen Weg durchlaufen, der bei allen gleich ist. Wenn Sie heute eine Initiative starten, also können Sie auch nicht sagen, das ist jetzt unglaublich wichtig, da müssen wir im Sommer darüber abstimmen.
Aber es kann ja nicht 4 Jahre gehen, oder?
Es geht immer 4 Jahre.
Das ist dafür schon furchtbar, oder?
Das ist die Realität der Schweiz. Da müssen Sie die Schweiz ändern. Da müssen Sie ganz grundsätzlich sagen, wir wollen nicht mehr einen 7-köpfigen Bundesrat, sonst genügt uns einer, der kann entscheiden kann, und zwar ohne Parlament.
Also eigentlich hat es ja 2027...
Ja, gar nicht möglichst zügig können entscheiden. Aber ich denke, die Schweiz ist nicht ganz schlecht damit gelaufen, dass wir nicht wahnsinnig schnell sind. Und gerade wenn es um grundlegende Fragen geht, wie bei dem Rahmenabkommen, muss ich sagen, lieber genau überlegen, damit dann nachher die Bevölkerung tatsächlich offenes Auges kann entscheiden. Weil wissen Sie, reden wir schnell über die Bevölkerung und die Abstimmung. Wenn die Bevölkerung Nein sagt, ja, dann ist es halt so. Man muss aber auch mit Konsequenzen können leben. Wenn man Ja sagt, ist es auch so. Auch das hat Konsequenzen, dass dort vielleicht die Souveränität ein bisschen reduzieren. Und schlussendlich muss der kleine Schweizer, die kleine Schweizerin, um es mal so zu nennen, und ich meine das nicht etwa negativ, entscheiden für sich, eine Abwägung machen, mit welchem Verlust kann ich leben. Es geht nicht im Leben gratis, da gibt es auch bei dieser Initiative nicht. Und was ich aber unehrlich finde, ist ich tue fast wie ein EU-Befürworter und alle, die mich kennen, wissen, ich bin vieles, aber das ganz bestimmt nicht. Aber unehrlich ist, wenn wir jetzt das so als Souveränitätsthema darstellen. Also da geht es um die Autonomie und die Souveränität von Schweiz. Liebe Leute, das ist falsch, weil die Schweiz ist schon heute längst nicht mehr souverän. Und ich vorher gesagt habe, die Schweiz hat schon heute 200 Staatsverträge mit der EU. Haben Sie das Gefühl, wir sind souverän? Jedes schweizerische Gesetz wird kontrolliert. EU-Kompatibilitätsprüfung. Wir sind längst heute nicht mehr souverän. Die Schweiz hat notabene immer, und zu dem habe ich geforscht, das ist historisch nichts Neues, immer sich ein ausländisches Recht angelegt. Im 19. Jahrhundert hat die Schweiz schwergewichtig französisches und deutsches Recht übernommen. Im 20. Jahrhundert haben schwergewichtig im Wirtschaftsrecht amerikanisches Recht übernommen. Gegen Ende vom 20. Jahrhundert haben wir angefangen mit EU-Recht. Und ich sage Ihnen, was ich den Studierenden immer sage, Mitte von diesem Jahrhundert warten wir chinesisches Recht übernommen. Das ist immer eine Frage, wo wir uns anpassen müssen. Als Kleinstaat müssen wir immer anpassen, das ist eine Realität vom Leben.
Bei mir am Mikrofon der Professor Kunz von der Universität Bern, der Schweizer Jurist, der es fertig bringt, auch komplizierte Sachen uns verständlich ins Mikrofon zu bringen. Professor Kunz, Sie haben gesagt, Formalisierung an der Uni Bern ist eine Katastrophe. Wenn wir das Rahmenabkommen haben, dann haben wir noch viel mehr Formalisierung, dann müssen wir noch mehr Formulare ausfüllen. Also schon eigentlich aus diesem Grund müssen Sie auch dagegen sein.
Ich bin ja nicht ein grosser Befürworter. Ich sage nicht, die Schweiz wird gerettet, wenn wir den Vertrag haben. Ich sage nur, wenn wir den Vertrag haben, haben wir wahrscheinlich genauere Regulierungen, wenn es zum Streit kommt. Das Einzige, was klar ist, die Rechtssicherheit, nicht zuletzt für schweizerische Unternehmungen, die in der EU tätig sind, und das ist ein grosser Teil. Also nach wie vor ist die EU mit weitem Abstand der wichtigste Wirtschaftspartner für die Schweiz. Brauchen Rechtssicherheit, wo immer das durchgeht. Und heute haben wir momentan wirklich die Situation, dass ihr nicht genau wisst, wer entscheidet, wenn ihr in der Schweiz prozessieren könnt. Das Bundesgericht, wenn ihr in Europa unterwegs seid, könnt ihr zum Europäischen Gerichtshof. Jetzt beim Rahmenabkommen versucht man zumindest, das klingt zwar theoretisch, ist aber halt so, ein Gremium zu schaffen, das in dem Sinn B-Zeiten berücksichtigt. Ob es klappt oder nicht, wird man sehen. Aber die Folge daraus, Herr Sauser, ist vielleicht auch noch wichtig. Wenn man sich nicht einigt, ist es ja so, dass schlussendlich auch der Staatsvertrag gekündigt werden kann. Also wir haben gesehen, selbst eine EU-Mitgliedschaft ist nicht für die Ewigkeit. Frage die Angländer. Die sind austreten. Oder? Wir sind nicht Mitglied, auch wenn das Rahmenabkommen kommt. Wenn man sieht, das ist ein Flop, ja, dann sollen unsere Nachfolger halt sagen, Flop, künden, raus. Die
Problematik ein bisschen ist natürlich, dass man, je stärker dass man verwurzelt ist miteinander, je schwieriger wird nachher im Prinzip
das ist so.
ein Austreten oder eine Vertragskündigung.
Das ist so.
Und,
aber wissen Sie, wenn Sie mit jemandem nur im Konkubinat leben, können Sie sich leichter trennen. Wenn Sie verheiratet sind, haben Sie einfach ein dummes Gestürm. Und das ist ähnlich eben auch hier auf Staaten.
Oder ein Schweizer Konzern, der in Deutschland eine Tochtergesellschaft hat. Ich meine, die Tochtergesellschaft schafft autonom, ist in Deutschland, muss deutsches Recht gewähren und sie muss selbstverständlich auch europäisches Recht gewähren. Das ist völlig logisch, oder? Weil sie einen Sitz hat in Deutschland. Wieso wollen wir es so viel komplizieren, die ganze Geschichte, oder?
Ich denke eben nicht, dass es wirklich komplizierter wird. Also wenn man jetzt hört, wie es soll funktionieren, das klingt unglaublich kompliziert. Ich bin auch erschrocken, als ich das erste Mal gelesen habe. Und das ist wahrscheinlich dann auch etwas, was beim Abstimmungskampf in den Vordergrund gestellt wird. Und die meisten Leute sagen, das ist so kompliziert, interessiert mich nicht, bin dagegen. Aber ich glaube, beim reinen Handling, wo der eine kommen würde, war es nicht wahnsinnig kompliziert.
Hoffen wir es, dass Sie recht haben. Ich hoffe, dass das Rahmenabkommen vorher schon zu Boden geht, bevor es... Vielleicht kommt es nicht mal als Volk, vielleicht wird man ja intelligenter.
Erlauben Sie mir die Art dazu. Ich bin überzeugt, es wird das Parlament durchkommen. Es wird durchkommen, sind klar, was dagegen ist. Die Linke wird kippen nachher, wird es befürworten. Spannend ist wirklich, was das Volk dort sagt. Und dort muss ich aber sagen, obwohl ich persönlich eher ein Befürworter bin, zumindest so wie ich es heute beurteilen kann, wenn das Volk Nein sagt, ist es okay. Man muss einfach auch bei diesem Wahlabstimmungskampf sagen, was sind die Folgen von einem Ja und die Folgen von einem Nein. Und dann kann jeder für sich selber entscheiden, wie man das bei jeder Abstimmung macht, das ist Demokratie. Will ich das? Aber, Herr Saus, es geht nicht gratis. Weder ein Ja wird gratis sein, noch ein Nein. Und dort muss jeder für sich entscheiden, was er machen will.
Also das Rahmenabkommen 21 haben wir ja auch in Kübel geschmissen und haben es nicht einmal vor das Volk gebracht.
Ja, und das ist genau das Problem. Wissen Sie, das ist das, was ich absolut nicht akzeptieren kann. Der Bundesrat ist gekommen eines Tages und sagt, ja, das käme eh nicht durch. Von wo weiss er das? Es kommt eh nicht durch und darum mache ich es nicht. Das ist ein Totalversagen vom Bundesrat gesehen. Wenn der Bundesrat es bringt und das Parlament sagt Nein, okay, wir haben es probiert. Wenn das Parlament Ja sagt und das Volk sagt Nein, okay, dann hat das Volk entschieden. Aber der Bundesrat, der es abbricht, das ist völlig verantwortungslos gesehen. Jetzt ist es zumindest gut, dass er es mal gemacht hat. Das Ergebnis über das kann man diskutieren. Das Parlament wird sicher schicken und schlussendlich, Herr Sauser, wir sind ja Demokraten, soll die Bevölkerung sagen und für mich durchaus auch die Stand, also die Kantone, was man will oder was man nicht will. Aber man muss damit leben.
Aber was Kuenz, gumpen wir nochmal nach Amerika, von der EU ein bisschen weg, in eine Beziehung, die mit der Schweiz ganz viel zu tun hat. Wir reden von den sogenannten 81s, von den Coco-Bonds-ähnlichen Papier, die von der FINMA und dem Bundesrat oder wer auch immer ungültig erklärt worden. Es handelt sich um 16 bis 17 Milliarden US-Dollar. Oder es ist Schweizer Franken, ich glaube US-Dollar. Ja. Also nicht ganz so viel Schweizer Franken. Schweizer Franken ist ja noch ein bisschen stärker.
16 also, Milliarden Schweizer Franken.
Also bleiben wir bei 16 Milliarden. Und Sie haben in den Interviews, die wir miteinander geführt haben, damals schon gesagt, dort ist irgendein Räuchli.
Ja.
Und das Räuchli könnte ein Feuerli geben. Und das Feuerli könnte ein Feuer geben.
Ja.
So, jetzt nimmt mich etwas Wunder. Ah, die Klagen, die jetzt hängig gemacht worden sind in Amerika, geht es dort um die 81s? Und die zweite Frage ist, wer ist der Adressat von dieser Klage? Und die dritte Frage, ist das der richtige Adressat überhaupt?
Spannende Frage, sehr kompliziert. Das ist auch der Grund, warum die 81 meistens vernachlässigt wird. Ich hatte einen Journalist am 19. März 2023 gesagt, hört, das ist ein grosses Thema und in der Schweiz hat es niemand verstanden. Im Ausland haben sie es verstanden, schon eine Woche bevor der Deal über die Bühne ist, bin ich von Bloomberg und von der Financial Times angesprochen worden auf die 81. Dort war mir noch gar nicht bewusst, dass das ein Thema sein kann. Aber die Journalisten im Ausland haben es dort bereits gespürt. Die 81, einfach ganz kurz, sind Schulden. Das sind Schulden, wo Credit Suisse eingegangen ist. Die haben Gelder reingeholt bei Gläubigern, die 16 Milliarden, um CS zu finanzieren. Also CS-Schuldnerin, sie haben solche Bonds können posten und sind gläubiger geworden. Jetzt CS ist nicht mehr. Das heisst, nicht der Bundesrat, sondern die FINMA hat das abgeschrieben auf
Null. Darf ich aber sagen, CS ist ja theoretisch eigentlich nur, weil sie ist nämlich einfusioniert worden in die UBS. Und eine Fusion, soviel ich weiss, Rechte und Pflichten gehen über auf das fusionierte Objekt.
Oder? Genau, zu dem komme ich jetzt eben. Die FINMA hat es abgeschrieben auf Null. Da hat gesagt, die Schulden von der CS die bestehen nicht mehr. Und das ist jetzt genau der Streitpunkt. Weil gehen wir davon aus, die Klagen sind erfolgreich. Und ein Richter sagt nachher doch, die Schulden bestehen noch. Das sind die Schulden von der CS. Durch die Fusion sind es Schulden von der UBS geworden. Das heisst, die UBS hat heute das ganz reale Risiko, dass in ein paar Jahren mal heisst, die Deal, die gemacht haben, die Übernahme und Fusion mit der CS, kostet übrigens 16 Millionen mehr.
Milliarden?
Entschuldigung, 16 Milliarden. Also dann ist es nicht mehr ganz so ein guter Deal, wie ich immer gesagt habe, für die UBS. Und was ich auch ganz am Anfang schon gesagt habe, das ist auch ein Staatshaftungsrisiko für den Bund. Weil das haben nicht die Banken miteinander abgeschrieben, sondern dort hat der Bund interveniert. Dort hat die FINMA gesagt, das gilt jetzt überhaupt nicht mehr. Aus diesem Grund haben wir zwei grosse Klagesituationen. Wir haben auf der einen Seite in der Schweiz Prozess, der geführt wurde, in St. Gallen beim Bundesverwaltungsgericht. Dort wehren sich die 81-Holder gegen die Abschreibung. Mit anderen Worten, wenn die gewinnen, gelten die 81 wieder. Und das ist das Problem für die UBS, weil die UBS 17 Milliarden muss zahlen. Die Amerikaner haben etwas anderes gemacht. In den USA, in Manhattan, ist momentan ein Prozess hängig gegen die Schweiz. Die machen geltend, die 17 Milliarden würden aber bestehen, wenn die Schweiz nicht unrechtmässig interveniert hat. Die haben die Schweiz eingeklagt. Und jetzt gibt es zwei unterschiedliche Themen. In den USA wird darüber diskutiert, kann man die Schweiz überhaupt einklagen? Weil die Schweiz als Staat ist eigentlich immun, auch vor amerikanischen Gerichten. Dort ist das Problem, und auch an diesem ominösen Abend, entsinne ich mich noch, habe ich zu meiner Frau gesagt, wo Karin Kallas-Sutter gesagt hat, it was a commercial deal, habe ich gesagt, wieso seid ihr das? Weil commercial deal heisst, wir haben nicht hoheitlich interveniert, sondern es ist eine private Situation. Mit anderen Worten, hat die Schweiz keine Immunität. Vor diesem Hintergrund kommen jetzt Klager in die USA und sagen, hört, die Schweiz hat da nicht Immunität beanspruchen. Sie haben einen Commercial Deal gemacht. Das ist das Risiko dort. Wenn in den USA die Prozesse gewonnen werden, kann das im schlimmsten Fall heissen, dass die Schweiz als Land die 17 Milliarden muss bezahlen muss. Auf der anderen Seite in der Schweiz geht man einen anderen Weg. Dort geht man eben gegen die FINMA vor. Dort sagt man, die FINMA hat abgeschrieben zur Unrecht. Wenn die Kläger in der Schweiz gönnen, am Schluss beim Bundesgericht in Lausanne, dann würde das heissen, die Schulden von der CS bestehen weiterhin die 17 Milliarden oder 18 Milliarden. Mit anderen Worten, die UBS muss es tragen. Und jetzt der letzte Punkt, den ich Ihnen glaub, vor einem Jahr auch schon gesagt habe. Ja, die UBS, die sagt nicht einfach ja dumm gelaufen, sondern die UBS würde sagen, hallo, liebe Leute, lieber Bundesrat, wir haben den ganzen Deal nur gemacht, weil du uns gesagt hast, die 17 Milliarden sind weg. Und jetzt, wenn sie den Puckbericht gelesen haben, den ich nicht wahnsinnig gut gefunden habe, dort drinnen hat es klarerweise geheissen, das ist eine der wenigen Neuerungen, die ich dort gelesen habe, hat es geheissen, du UBS hat es als Bedingung gemacht für den Deal, dass die Abschreibung erfolgt. Mit anderen Worten, wenn du UBS plötzlich 17 Milliarden müsst zahlen, wird sie zum Bundesrat gehen und sagen, hallo, die müssen sich beteiligen. 50-50 oder was auch immer. Antworten haben sie, das weiß ich nicht. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem Geschäftsleitungsmitglied, wo mir da natürlich nicht gesagt hat, gefragt und gesagt, ich gehe davon aus, wahrscheinlich haben die das ja mit dem Bundesrat in einem Vertrag ausgehandelt, was in diesem Szenario passieren würde. Selbst wenn man das nicht gemacht hat, könnte sich die UBS ganz bestimmt auf Vertrauenshaftung berufen.
Ich habe noch eine Nachfrage, und zwar die beiden CS und die UBS, die zusammengekommen sind, das ist ein reiner privatrechtlicher Vertrag, ja, oder? Das ist eine Fusion nach Obligationenrecht. Ja. Schluss und fertig. So, jetzt haben wir hier irgendwo...
Also nicht Schluss und fertig, eben eigentlich überhaupt nicht.
Okay, aber jetzt haben wir irgendwo noch immer ein Bundesrat. Ja. Wir haben noch ein Parlament, das nachher das nachträglich noch autorisiert hat. Wir haben ein FINMA, also ein Bundesamt, eine Finanzmarktaufsicht. Was spielen die für eine Rolle? Also wir haben einen privatrechtlichen Vertrag. Die UBS sagt der CS, wir zusammen fusionieren. Wir sind zwei schöne Töchter, wir fusionieren jetzt. Und jetzt sind wir eine neue UBS und das ist die Fusionierung.
Ja, so ist es eben nicht. Das ist ja genau das Problem in der ganzen Situation. Alle sagen jetzt, wir können ja nichts dafür. Aber es ist eben nur halbpatzig, so ein privater Deal. Also ich entsinne mich noch am 19. März 2023, hat man ja darüber diskutiert, was passiert an diesem Tag. Wie geht es mit der CS weiter? Und ich habe an diesem Nachmittag am 5 Uhr bei Blick TV ein Interview gegeben und habe gesagt, hören Sie, ich habe keine Ahnung, was passiert. Das Einzige, was ich Ihnen garantiere, was nicht passiert, ist eine Fusion. Eine Fusion ist nicht möglich. 3 Stunden später bin ich in der Obertab gesehen. Warum? Es war gar nicht möglich, was man gemacht hat. Aus dem Grund hat man das ominöse Notracht hineingeworfen. Das Notracht hat alle legalen Situationen blockiert. Mir hat Aktionar enteignet, mir hat die 81-Holder enteignet, mir hat keine Generalversammlungen durchführen. Aus dem Grund ist es eben nicht wirklich ein privater Deal, sondern der Bund hat sich, zu Unrecht oder zu Recht, lasse ich hier absolut indifferent offen, eingemischt. Vor diesem Hintergrund hat wahrscheinlich Paul Kahler-Sutter clever genug gesagt, ich will ja jetzt nicht zugeben, dass eigentlich der Bund alles gemacht hat, darum nennen wir es einen Commercial Deal.
Aber es ist ja trotzdem ein Fusionsvertrag. Ja. Und dort hat der Bundesrat nicht mit unterschrieben. Ich nehme an, dort ist eine Unterschrift von der UBS drauf und eine Unterschrift von der Credit Suisse drauf.
Das mich auch an.
Etwas anderes haben wir ja nicht. Also wieso ist das keine Fusion? Wieso haben Sie gesagt, eine Fusion ist nicht möglich? Warum nicht?
Über Fusion hat die UBS und CS schon seit 5 Jahren regelmässig gehabt. Die UBS hat CS seit Jahren übernehmen. Sie hat aber gewusst, sie kann nicht. Weil die Wettbewerbskommission, die WEKO, hat gesagt, nein, geht nicht. Auch jetzt hat die WEKO gesagt, nein, geht nicht. Aus dem Grund hat man gesagt, die WEKO hat gar nichts zu sagen. Interessiert uns nicht, sondern es ist nicht ein kartellrechtliches Thema, sondern nur ein Thema der FINMA. Die FINMA hat entsprechend gesagt, wir lassen es zu. Die wettbewerbsrechtliche Situation interessiert nicht. Das war grundsätzlich nicht gegangen. Wir haben hier eine Regelung, darum ist es gegangen. Aber verschiedene andere Sachen, beispielsweise, dass der einen bestimmten Wert für die Aktie zahlen. Nicht, was die Börse sagt, sind immerhin quotierte Aktien, sondern dass sie sagen, CS zahlt 3 Milliarden. Ja, das ist vom Bund vorgegeben. Abschreibung von 17 Milliarden, 81. Ja, das hat nicht CS gemacht. CS hat sich sogar dagegen gewehrt. CS hat gesagt, hört, das sind die Schulden von uns, die müssen wir zahlen. Oder halt die UBS. Und die UBS hat im Bundesrat gesagt, also dann haben wir nicht für 17 Milliarden. Dann kommt wiederum der Staat und sagt, wir schreiben es ab. Also, der Deal ist, würde ich mal sagen, mindestens 3/4 staatlich und 1/4 privat.
Also, fiktiv kann man sagen, es sind 3 Parteien, die unterschrieben haben. Es war CS, es war UBS und es war der Bund.
Der Bund war ganz stark dabei, nicht unterschrieben, aber das ist auch der Grund, warum das in den USA ja eingeklagt wird.
Eine komplett andere Frage. Also, 81, das sind Coco-Bonds, ähnliche Papier und die sind mit einem sehr grossen Risiko behaftet. Ja. Sie werden auch super verzinst. Ja. Oder? Die kommen anstatt 2% kommen sie 15% über oder 10% oder irgendetwas über.
Genau.
Einfach lecker, oder? Also absolut. Man kommt richtig Kohle über, oder?
Genau.
Also nach 10 Jahren oder noch früher habe ich mein ganzes Investment zurück und was noch weitergeht. Jetzt haben sie einfach Pech gehabt, indem sie Coco oder 81 halt gezeichnet haben von einer Firma, die zu Boden ist gegangen. Wieso kann man denn nicht einfach sagen, ihr habt einfach Pech gehabt, Jungs? Die haben das gewusst, oder das Zeichen haben.
Ist schon klar. ich sage jetzt Ihnen als Liberalen, als einer von den wenigen Realliberalen, das klingt zwar gut und recht, aber jetzt kommen Sie auch mit der Argumentation, die wir vorher gesagt haben, ist zum Kübern, Moral und was auch immer. Und da kann man sagen, wenn Sie eine höhere Verzeihung haben, müsst ihr mit dem Risiko rechnen. Bin ich voll dabei. Wir haben genügend Beispiele, wo Leute sagen, wow, da verdiene ich ja wunderbar, dann macht man es. Und wenn man am Schluss sieht, es ist Schrott gesehen, sagt man, es kann doch nicht sein. Mal, wenn du höhere Verzeihungen hast, müsst ihr immer damit rechnen, dass es schlecht kommt. Jetzt hier im konkreten Fall haben wir aber leicht eine andere Situation. Es geht nämlich nicht um eine moralische Frage nach dem Motto, die haben ja viel Zeisen gehabt, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr einen Totalverlust habt. Sondern es geht um die Frage, jetzt kommt halt wieder die juristische Kunst, sind Voraussetzungen für die Abschreibung. Das heisst, die AT1-Bonds, das ist wie Aktien, die ihr kaufen könnt, die haben als Grundlage einen Vertrag zwischen euch und der CSK. Und dort drin steht, unter welchen Voraussetzungen ihr damit rechnen müsst, dass auf Null abgeschrieben wird. Und ich habe immer gesagt, hört, die können nicht einfach abschreiben so.
Also Voraussetzungen sind nicht da gewesen, sagen Sie?
Nein, ich sage nur, da muss man anschauen.
Also genau, weil Sie ist unklar gesagt, in dem Fall.
Das ist unklar. Unklar. Natürlich, das ist schon unklar gewesen. Aus dem Grund hat mich...
Also wir wissen nicht sicher, dass wir die 16 Milliarden müssen ducken oder nicht. Das wissen wir noch nicht sicher.
Am Schluss kann es auch sein, dass man sagt, Voraussetzungen sind erfüllt gewesen. Ich sage nur...
Was Diskussion. Sagen Sie als Jurist jetzt? Sind Sie erfüllt gewesen oder nicht erfüllt gewesen?
Ja, das... Ich lasse jetzt mal offen.
Das ist eine heisse Frage, oder?
Nein, ist nicht eine heisse Frage. Aber ich danke Ihnen, die Voraussetzungen sind nicht erfüllt gewesen.
Das heisst, nicht erfüllt, das heisst, ja. Wir schulden, oder?
Genau.
Das heisst, zuletzt wird der Bund die 16 Milliarden müssen zahlen.
Also die UBS.
Ja, die UBS, aber die UBS wird
mit dem Bund. Die UBS wird mit dem Bund reden. Also und? Irgend am Schluss wird die Schweiz sich müssen beteiligen an dem. Kann auch sein, dass der Heimvorteil, man muss sich ja bewusst sein, oder wir sagen immer, im Ausland, die ausländischen Gerichte tun die eigenen Interessen wahr, na, dann machen vielleicht auch die Schweizer. Also wenn das Bundesverwaltungsgericht und am Schluss das Bundesgericht sagt, die Voraussetzungen sind erfüllt. Und vielleicht, weil sie sagen, wir wollen ja nicht unbedingt, dass jetzt wir als Schweizer 18 Milliarden Dollar zahlen, dann kann das auch sein. Aber rein, wenn sie die Voraussetzungen anschauen von dieser Emission von AT1, und ich habe das angeschaut, dann muss ich sagen, im konkreten Fall, so wie ich es gesehen habe, dürfte die Voraussetzungen nicht wirklich
erfüllt sein. Also wir sind eigentlich ähnlich weit wie vor Monate, wo wir miteinander geredet haben, haben wir ja die Problematik auch schon durchleuchtet. Also eigentlich sind wir immer noch gleich weit. Mhm. Aber die Chance, dass es uns, ich sage jetzt, an Gewinn gibt, ist ein bisschen gewachsen.
Ja, es ist einfach so, das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt seit anderthalb Jahren die Klagen auf dem Tisch und ich hoffe, dass die mal vorwärts machen, dass wir zumindest mal darüber diskutieren können, was die erste Instanz sagt, weil die zweite Instanz wird sich auch noch äußern. Ich werde längst emeritiert sein, wenn feststeht in der Schweiz, ob die UBS 16 Milliarden muss zahlen oder ein Teil davon oder gar nicht und wie es mit dem Bund weitergeht. Was ich nur sage, und das ist mir ein wichtiger Punkt, das ist nicht eine Frage von Moral. Und es ist nicht super, wenn man sagt, ja, die haben ja viel verdient, denen geschieht es recht, dass sie jetzt die Raude verloren haben. Nein, auch als Liberaler muss ich sagen, wenn sie dumm genug sind, zu investieren für viel Geld und sichert sich nicht ab, dann sind sie selber geschuldet. Aber wenn ihr einen Deal eingeht, wo klare rechtliche Vorgaben nach dem Vertrag hat, muss man zumindest schauen, ob die da sind. Und mich hat immer ein Sauser interessiert, wie ist die FINMA dazugekommen? Was ist die Argumentation von der FINMA? Ich habe deren Puck verschiedenen Mitglieder, bevor sie gestartet haben, mal mögliche Fragen geschickt. Ich war in Kontakt mit Bahnen und ich habe gesagt, hört, schaut vor allem an, wie der Deal in diesen paar Tagen angeschaut worden ist. Weil die hatte ja eigentlich den Auftrag gehabt, zu schauen, das Verhalten von der FINMA und der Behörden. Zu diesem Themenbereich finden sie überhaupt nicht im Buchbericht. Rein gar nicht.
Du kommst schnell zum Buchbericht, nur ganz kurz. Das ist ja, glaube ich, 500 bis 600 Seiten Bericht. Ja. Ich weiß nicht, wie gross das, die Buchstaben sind, oder? Wenn die Buchstaben grösser sind, gibt es ein bisschen mehr Seiten. Und sie haben ja eigentlich klar auch öffentlich gesagt, mega Schummschlägerei, ja. Ist überhaupt nichts Neues rausgekommen. Ja. Und noch etwas muss man eigentlich sagen, ein Puck ist ja nur dazu da, um für die Zukunft zu sagen, wie man sich verhält in Zukunft, aber keine rückwärts gerichtete Veränderungen kann machen, oder?
Ja, aber die können natürlich nicht über die Zukunft reden, beispielsweise wie die Firma muss ausgestaltet werden, wenn sie nicht können sagen können, was sie bis jetzt gemacht hat. Wenn ich den Puckbericht anschaue, ist es tatsächlich nicht wahnsinnig viel. Mir ist zum Teil am Thema vorbei. Also wenn ich jetzt beispielsweise sehe, dass der Bundesrat Maurer ein grosses Thema geworden ist, dann muss ich sagen, der Hauptvorwurf ist, dass die Übergabe beispielsweise das Problem ist. Wenn Sie schauen, 20 Empfehlungen sind gemacht worden von dieser PUC. Eine von 20 Empfehlungen ist bei der Übergabe vom einen Bundesrat da, und dann müssen wir das genauer anschauen. Also für das brauchen Sie nicht eine PUC. Oder noch schlimmer, mir hat eine Behörde angeschaut, wo Sie vermutlich noch nie gehört haben, Herr Sauser, oder sicher die meisten Leute, die zulassen, nicht. Das ist die sogenannte Revisionsaufsichtsbehörde, RAB. Noch nie gehört. Ja? Kein Mensch weiss, was das ist. Also ich weiss relativ gut, weil ich über die referiere an der Uni. Die ist plötzlich in Fokus gekommen. Und wenn Sie die 20 Empfehlungen anschauen, die PUC macht 4 von 20 Empfehlungen zur Veränderung bei der Revisionsaufsichtsbehörde. Und unter uns gesagt, die hat rein gar nichts zu tun gehabt mit der ganzen CSU-BS-Fusion. Das heisst, wir haben am Thema vorbeigeredet. Ich sage Ihnen, was man hat müssen anschauen für die Zukunft. Nicht einfach generell, was hat die Firma die letzten paar Jahre nicht gut gemacht. Wir haben tatsächlich müssen schauen, was hat die Firma im konkreten Fall gemacht, weil nur dann kann man darüber diskutieren, ob sie neue Instrumente braucht, ob sie neu strukturiert werden für die Zukunft. Und ein Punkt, der mich schon noch interessiert hat, ist nicht so sehr die Frage, wie der Bundesrat Maurer eine Dossierübergabe gemacht hat mit der Bundesrätin Kauer-Sutter, sondern, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, ist der Bundesrat von der UBS über den Tisch gezogen worden. Weil der Bundesrat als Behörde muss ja untersucht werden. Und ich habe vor fast 2 Jahren schon den Verdacht gehabt, dass einfach nicht auf Augenhöhe die UBS mit dem Bundesrat tätig war. Und das hat mich schon interessiert. Und das hat man nicht angeschaut. Bundesrat war ein Nebenthema mit dem Bundeshut Maurer, wo halt nicht mehr ist. Da ist es einfacher, über ihn zu reden. Aber wesentliche Punkte meines Erachtens sind ignoriert worden.
Bei mir am Mikrofon der Professor Peter V. Kunz von der Universität Bern, Jurist. Machen wir wieder einen Grund, bis sie von der EU nach Amerika, jetzt sind wir wieder zurück in die Schweiz und haben ein bisschen AT1s gemacht und so weiter. Jetzt reden wir noch ganz kurz über Tiere.
Jawohl.
Es gibt eine Tierschutzorganisation, eine schweizerische Tierschutzorganisation, und die hat ein bisschen Probleme bekommen und ist auch ein bisschen in Verruf gekommen, ist sogar auch auf eine schwarze Liste gekommen, man soll nichts mehr spenden. Zum schweizerischen Tierschutz. Und dort ist eine Person unter anderem, nicht nur Präsidentin, noch eine andere Person, ist ein kleines Scheinwerferlicht. Das ist eine Ex-Miss Schweiz, die Lolita Morena. Das klingt ja schon mega gut an und für sich. Und sie hat, das habe ich öffentlich lesen können, 200'000 Franken bekommen im Jahr, damit sie ein paar handgestrickte Filme gemacht hat. Kann man eigentlich sagen, Sie sind jetzt tätig beim Schweizerischen Tierschutz, Sie haben mitgeholfen in der Aufarbeitung von der Vergangenheit. Kann man sagen, dort ist wirklich einfach jetzt ein Gefuhrwerker geworden. Das ist schon fast 81 bei den Tieren.
Ja, leider redet man beim Schweizer Tierschutz SDS nicht von 81, vor allem weil nicht solche Vermögenswerte im Spiel sind.
Ja, immerhin 8,5 Millionen, oder? Ist der Umsatz, glaube ich, oder?
Ja, Zahlen könnte ich jetzt nicht genau sagen,
aber es sind
öffentlich. Also es geht schon um Vermögenswerte, wo erheblich sind. Der entscheidende Punkt ist aber, der Schweizer Tierschutz STS ist nicht irgendeine Tierschutzorganisation, sondern 1881 gegründet, also von mir als 180 Jahren, ist die Dachorganisation für Tierschützer in der Schweiz. Das heisst, die meisten Tierverband, Tierorganisationen sind dort Mitglied, es sind über 70 Sektionen. Und man versucht eigentlich Einfluss zu nehmen, beispielsweise auf Gesetzgebung zugunsten von Tieren. Wenn jetzt ein Bauernverband Lobbyarbeit betreibt, macht er das für Bauern. Wenn eine Bankiervereinigung Lobbyarbeit macht, machen sie das für Banken. Wir beim SDS, ich bin dort jetzt seit ziemlich genau einem Jahr im Vorstand, versuchen, Lobbyarbeit zu machen für Tiere, die sich in dem Sinne nicht wehren können. Und dort ist tatsächlich das Problem, das sie richtigerweise ansprachen. Mir ist, und zwar nicht zu Unrecht, sehr negativ in die Medien hineingeraten, 2023. Dort hat es Streitigkeiten in diesem Vorstand. Ich habe mit dem dort noch nichts zu tun gehabt. Darum kann ich jetzt das ein bisschen so Wacklachler, zumindest was meine Verantwortung anbelangt. Wir hatten dort Streit miteinander. Es hat einen angeblichen Machtkampf gegeben. Wie dem auch sei, ziemlich genau jetzt vor einem Jahr ist es in dem Sinn zum Riesenchaos gegangen. Bei der Delegiertenversammlung ist die damalige Präsidentin abberufen worden. Und zwei andere Mitglieder sind auch abberufen worden und verschiedene sind zurückgetreten. Das heisst, jetzt vor einem Jahr hat man eigentlich einen scharfen Haufen gehabt. Die grösste Dachorganisation im Tierschutzverband ist eigentlich wirklich schier vor dem Abgrund gestanden. Und nachher hat man neue Leute reingeholt, unter anderem mich. Und ich erachte vor allem, ich habe das Gefühl, ich habe zwei Aufgaben. Die eine ist tatsächlich die Vergangenheitsbewältigung, weil wir nicht so tun, wie wenn es früher nicht Probleme gehabt hat, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Sondern früher ist das Thema Interessenkonflikt völlig ignoriert worden. Das heisst, wir konnten vorwarken, auch in eigene Sack hinein, ohne dass jemand gestört hat. Das ist die Thematik Vergangenheitsbewältigung. Das ist auch dort, Sie haben das gesagt, es gibt eine interne Untersuchung. Das ist richtig, ich bin der Leiter dieser internen Untersuchung. Es gibt auch noch ein Strafverfahren in Basel. Auch dort vertrete ich den SDS als Privatkläger. Also wir schauen das an, bauen das auf, insbesondere um etwas zu lernen für die Zukunft. Aber ganz offen gesagt, wenn wir sehen, dass dort Gelder verschwunden sind, beispielsweise bei Immobilienverkäufen und so weiter, dann werden wir die Gelder müssen zurückholen.
Also es war ein bisschen Sodom und Gomorra in diesem Tierschutz.
Nicht ganz so, aber...
Oder vielleicht noch schlimmer sogar.
Nein, das allenfalls. Nicht.
Also es
das
hat nicht zum Untergang geführt bis jetzt. Oder? Also es ist sogar so weit gegangen, dass man untersucht, glaube ich, das ist, können Sie hoffentlich jetzt mehr bestätigen, dass man Erbschaften irgend auf die private Schiene übergeleitet hat, dass plötzlich Mitglieder von diesem Tierschutzverband irgendein Haus geerbt haben, das eigentlich für einen Tierschutz gedacht war.
Das kann ich nicht bestätigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt schon viele Unterlagen angeschaut. Ich habe bis jetzt mehrheitlich den Eindruck gehabt, mir hat früher nicht unbedingt wirklich böswillig gearbeitet, sondern einfach amateurhaft. Das ist bei einem NGO nicht wenig überraschend, weil die Leute sind ja eigentlich ehrenamtlich da.
Also wenn man der Lolita Moreno 200'000 zahlt, um Zitterfilm zu machen, dann ist ja das schon ein bisschen bösartig, oder?
Ja, wissen Sie, Sie haben ja auch in den Medien gelesen, der Vertrag ist dann nachher gekündigt worden.
Ja, so, aber es ist 10 Jahre oder 20 Jahre lang gelaufen, oder?
Dann müssen Sie aber mit den Vorstandsmitgliedern, die 20 Jahre dabei waren, reden. Die sind heute nicht mehr dabei. Das gibt einen Grund, dass die nicht mehr dabei sind. Und genau mit denen werde ich auch reden, weil mich diese Sachen interessieren. Wie ist es möglich, dass, sagen wir, Vertrag abgeschlossen worden sind mit einzelnen Zentralvorstandsmitgliedern, wo man heute im Nachhinein sagt, das ist doch merkwürdig.
Was ist die Konsequenz auf die Handlungsfähigkeit jetzt von euch? Also, ich glaube, das ist öffentliche Zahl. Ich glaube, 8,5 Millionen ist der Umsatz, oder, von der Tierschutzorganisation. Und ich glaube, etwa 3,5 Millionen sind legat im 22 oder im 23. Das heisst, dass Leute, die gestorben sind, haben dem Tierschutz vertraut und haben ihr Vermögen vermacht. 3,5 Millionen, also das ist mehr als 30% vom gesamten Umsatz von Tierschutz, ist Erbschaft. Und heute, ja, denke ich, will niemand mehr am schweizerischen Tierschutz etwas verirren.
Ich weiß genau, was Sie meinen. Darum, die Vergangenheitsbewältigung ist wichtig, einerseits, dass wir etwas lernen, aber andererseits, wenn dort irgendwie Gelder verschwunden sind, dann warten wir die Gelder zurückholen und wenn die Leute nicht zahlen, dann klagen wir sie ein. Unser Gegenwartsproblem ist natürlich die Tatsache, dass wir ein grottenschlechtes Image haben. Ich will die Zukunft schaffen, aber Gegenwart ist es so, wir sind noch nie über dem Hügel. Jetzt in den letzten 12 Monaten, würde ich meinen, haben wir schon sehr viel gemacht. Bei der CWO sind wir beispielsweise von dieser schwarzen Liste weg.
Also das ist schon passiert jetzt?
Bereits weg. Weil wir sind im Bereich von finanzieller Transparenz sehr weit gegangen. Beispielsweise, dass wir jetzt interne Kontrollstellen machen, dass wir eine ordentliche Revision machen. Also dort habe ich alle Themen können reinbringen aus meinem professionellen Umfeld, dass die finanzielle Transparenz erhöht wird. Darum sind wir dort bereits weg. In Zukunft warten wir viele Sachen für andere Interessenkonflikte. Auch das habe ich bereits im Geschäftsreglement können verändern können. Haben wir heute eine Regelung, wo beispielsweise solche Verträge, die Sie vorher erwähnt haben, schlecht illegal waren, könnten wir nicht machen.
CEVO hat ja sogar gesagt, geben dem Schweizer Studierschutz nichts mehr, oder?
Ja, das sagen Sie heute.
Da ist auf der schwarzen Liste drauf. Und was hat das für einen Einfluss gehabt, jetzt 24?
Jetzt komme ich zu dem
Punkt. Sind auch Gelder zusammengebrochen?
Ja, absolut. Selbstverständlich. Da kann ich Ihnen da durchaus bestätigen. Und das ist auch eine der Herausforderungen. Wenn Sie mich fragen, was macht der STS in 10 Jahren, würde ich Ihnen sagen, ich will ja nicht aufwetten, dass der STS in 10 Jahren noch geht. Bin nicht sicher, ob es noch in 5 Jahren geht. Wir sind in einer existenziellen Krise, die viele Leute nicht verstehen. Das heisst, Vergangenheitsbewältigung machen wir. Gegenwart ist nicht so schlecht, dort machen wir einiges. Corporate Governance wird verbessert mit der Statutenrevision im März. Wir müssen gerade führen schauen. Aber finanziell haben wir riesige Herausforderungen. Wir warten das erste Mal ein negatives Budget haben, weil Spenden sind eingebrochen, Legate sind eingebrochen. Ist doch völlig klar, ich kann das nachvollziehen. Wissen Sie, mein Angst, ein familiärer Umfeld, meine Schwester, die sie da gelesen hat, ich bin in die ZV reingekommen vor einem Jahr, hat gesagt, Jesus Gott, dass du dort reingehst. Ich habe dem über Jahre immer kleine Spenden, denen gebe ich nie mehr etwas. Meine Frau hat der STS früher in ihrem Testament drin gehabt, hat ihn gestrichen. Zum Glück klappt meine Frau noch. Aber ich sage nochmal, sie sahen, das hat Auswirkungen selbst in meinem angsten Umfeld. Das heisst, es liegt jetzt an uns, dass wir uns so aufstellen, dass all die Leute, die sagen, okay, ich gebe lieber etwas im lokalen Tierheim als dem STS, wo da irgendwelche Filme macht und viel Geld ausgibt und nur Mais ist und sie, die sagt, anders. Aber das ist unsere Verantwortung. Und das ist auch der Grund, warum ich dort dabei bin. Weil die Leute, die mich kennen, sagen, ja, der Kunz hat etwas von Finanzen in Ahnung und von Corporate Governance, aber was hat da für einen Bezug mit dir?
Was wird mit dem Geld eigentlich gemacht, mit den 8,5 Millionen? Was ist gemacht worden? Ich glaube, 1,5 Millionen war die Verwaltung.
Also, dort muss ich den STS jetzt sehr dezidiert in Schutz nehmen. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, was machen die eigentlich? Oder es sind 80 Personen, die dort arbeiten. Aber eins der Hauptprobleme, sage ich jetzt, das der STS momentan hat, wir haben extrem schlechtes Imagepflege, sauber. Wir machen dort sehr viele Sachen, die sinnvoll sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin ja Katzenliebhaber und ich bin ein grosser Befürworter von Kastrationen, weil aus Tierschutzgründen sollten sie Tiere, also Katzen, kastrieren, auch wenn sie da sind.
Das ist gerade eine Initiative, die soll kommen, wegen dem, oder?
Ja, es sind verschiedene Themen dort. Und es gibt auch sehr viele Katzenkastrationsaktionen. Haben Sie gewusst, dass der STS pro Jahr 500.000 gibt an Katzenkastrationen? Habe ich nie gewusst.
Wer kommt das über? Tierärzte oder was?
Nein, das sind immer Organisationen, die die Kastrationen durchführen.
Das müssen nicht Tierärzte machen, das darf jeder machen.
Nein, logischerweise nicht. Also die Organisation, aber das macht nicht der STS mit 80 Leuten. Wir haben ja Sektionen und
aber Katzen gehören ja irgendjemandem, dann musst du doch das selber zahlen, die Kastrationen.
Nein, dort warten, wissen Sie, wenn ein Bauer sagt, mir ist doch das gleich, was mein Büsi macht, die soll auf die Piste gehen, niemand ist verpflichtet. Wir haben keine Kastrationspflicht.
Dann geht die lokale Organisation und nimmt den Bauer die Büsi schnell weg und kastriert die und bringt die zurück
mit,
nachher.
Wir retten logischerweise mit.
Man sagt, ja, das ist super, dann kostet es mir nichts.
Ja, das ist schon so. Das ist schon so. Aber wenn ihr nicht eine Kastrationspflicht habt, was wollt ihr denn machen? Niemand ist verpflichtet, sein Büsi zu kastrieren. Da. Was ich, eure Ausgangsfrage ist schon gesehen, was macht ihr mit dem viel Geld? Ich sage nochmal, die 500.000 weiss kein Mensch davon. Dann hat man vielleicht das Gefühl, irgendwie das geht sinnlos raus. Aber dort werden sehr viele Zahlungen gemacht im Zusammenhang mit konkretem Tierschutz vor Ort. Sind auch sehr viele Ausgaben im Zusammenhang mit Jugendprogrammen. Also beispielsweise der Tierschutz ist sehr aktiv im Zusammenhang mit Schulen. Dass man an Schulen geht, dass man Weiterbildungen macht, dass also beispielsweise auch Kinder können Mitglied werden in einem STS-Club, der heisst Krax, um eben Tierbezug zu haben.
Professor Kunz, unsere Zeit ist vorbei. Herzlichen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind.
Danke, also.
Sorry, dass ich noch mal abbreche. Es wäre spannend gewesen. Also. Sehen wir uns bald wieder mal?
Absolut.
Herzlichen Dank.
Merci, also.
Aktiv Radio Interview.